2 Tonnen Treibhausgase jährlich, die wir mit pflanzlichen Lebensmitteln oder mit einer pflanzlichen Ernährung einsparen können, pro Person jährlich. Und das sind in etwa 8 Economy-Class-Flüge zwischen Berlin und London.
Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich grinse gerade so, weil ich der Maxine, meiner heutigen Heldin, gerade gesagt habe, wie sehr ich mich immer auf die Anmoderation freue und wie oft ich mich da gerne verhaspel. Und sie hat aber so viele Sachen mir mitgeschrieben, dass ich einfach auf meinen Zettel gucken muss. Denn ihre Wurzeln hat sie als studierte Kommunikations- und Non-Profit-Managerin. Sie bezeichnet sich selbst als coachende Trainerin, Freestyle-Kochkünstlerin. Davon konnte ich mich übrigens auch schon selbst überzeugen. Als Boulder-verrückte Naturliebhaberin, und sie verbindet das Thema Ernährung und den Impact auf die Welt damit miteinander. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Maxine Morast.
Herzlichen Dank, Alex. Schön, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Maxine Morast, das klingt für mich aber auch schon wie so ein Superheldinnen-Name. Das wird gut passen. Das kann ich mir, ich habe dich ja persönlich schon kennengelernt. Du bist sehr flippig, sehr energiegeladen. Da könnte ich mich auch dich gut vorstellen in so einem Superheldinnen-Cape. Und Maxine kommt, oh, jetzt Superschurken aufgepasst. Wird gut passen.
Meinst du? Können wir ja mal ausprobieren.
Das meine ich. Du hast dich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und du hast für dich eine eigene Ernährungsform kreiert, die du selbst als vollwertig pflanzlich bezeichnest. Und da wäre jetzt mal meine Einstiegsfrage, was unterscheidet denn eine vollwertig pflanzliche Ernährung von einer veganen Ernährung, so wie wir sie normalerweise kennen?
Also im Grunde ist vegan auch vollwertig pflanzlich. Ich grenze das nur ganz gerne immer ab, weil es auch häufig eine andere Konnotation hat, gerade das Vegane schon so ein bisschen abgenutzt ist. Und tatsächlich gibt es auch eine Unterscheidung in dem Sinne, als dass bei der vollwertig pflanzlichen eben das Wort vollwertig mit am Start ist. Das heißt, es geht letztendlich als schöne Brücke um die volle Power herauszuholen. Und das heißt bei vollwertig, dass wir Vollkorngetreide bevorzugen, industriellen Zucker vermeiden und eben naturbelassene Lebensmittel bevorzugen gegenüber eben hochverarbeiteten Produkten, weil wir können uns auch vegan ernähren, also rein pflanzlich, und trotzdem eben eher eine ungesunde Ernährungsweise damit etablieren, indem wir einfach hochverarbeitete Lebensmittel essen, Weißmehlprodukte, viel Zucker und einfach nicht ausgewogen essen. Insofern ist es mir da schon immer wichtig, auch diese Unterscheidung klar zu machen, denn genauso können wir uns ja auch mischköstlich vollwertig ernähren, sodass es eben tendenziell gesünder ist, als wenn wir eben viele Weißmehlprodukte, industriellen Zucker etc. essen. Deswegen vollwertig pflanzlich.
Und somit haben wir gleich 2 Mythen über die vegane Ernährung aus dem Weg geräumt. Mythos Nummer 1, vegane Ernährung ist gesund, per se nicht unbedingt. Vegane Ernährung ist ungesund, per se nicht unbedingt, sondern es kommt eben darauf an, wie man sich vegan ernährt. Und du guckst, glaube ich, sowohl mit der Tierwohlbrille als auch mit der Gesundheitsbrille auf das Thema. Und das macht das Ganze so spannend.
Plus die Umweltbrille.
Und auf die sprechen wir jetzt ganz besonders, weil das ist ja dein Schwerpunkt. Wie verbindest du denn das Thema Ess-, Nahrungs-, Lebensmittelgewohnheiten, Konsum von Lebensmitteln mit dem Impact auf die Umwelt?
Also tatsächlich war das auch damals so mein erster Zugang zu der rein pflanzlichen Ernährung. Dieses ökologische Thema, am Ende kamen natürlich die anderen Aspekte irgendwann dazu. Und es ist eben dieses Gesamtpaket. Deswegen ist es mir auch so wichtig, da ganzheitlich drauf zu schauen. Aber um erstmal mit dem Umweltthema zu starten, also da ist es ja mittlerweile, wie auch in den anderen Bereichen, einfach ganz klar, dass wir da den allergrößten Impact mit haben, wenn wir pflanzliche Lebensmittel bevorzugen. Weil häufig erlebe ich auch noch, dass viele da noch ein bisschen unsicher sind und sagen, hey, regionale Lebensmittel haben doch auch einen großen Impact. Ja, definitiv. Und das eine schließt ja auch das andere zum Glück nicht aus. Und dennoch ist es einfach so, dass wir mit den pflanzlichen Lebensmitteln, wenn wir diese bevorzugen, den allergrößten Hebel in der Hand haben. Hier ist eben einfach das allergrößte Einsparpotenzial im Hinblick auf die Treibhausgase. Um mal ein paar Zahlen um mich zu werfen, das sind 2 Tonnen Treibhausgase jährlich, die wir mit pflanzlichen Lebensmitteln oder mit einer pflanzlichen Ernährung einsparen können, pro Person jährlich. Und das sind in etwa 8 Economy-Class-Flüge zwischen Berlin und London. Und damit sind das im Vergleich zu biologischen oder regionalen Lebensmitteln, wenn wir da eben nur den Fokus drauf legen, ungefähr 60% mehr an Ersparnisse, die wir damit haben. Und das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied und macht deutlich, wie eindeutig die Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel die Nase vorn haben. Und ja, auch im Hinblick auf die Ackerflächen, ne? Also 75% der Ackerflächen gehen auf das Konto der tierischen Produkte, vor allem Fleisch und Milchprodukte. Das heißt, auch da könnten wir eine Menge einsparen.
75% in Deutschland oder weltweit?
Weltweit.
Weltweit 75% Ackerfläche nur für Anbau von Tierfutter.
Genau, und oder für die industrielle Tierhaltung an sich.
Und Weide und Weidefläche für die Tiere.
Genau, richtig.
75%. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 25% der Fläche Gemüseanbau ist, die der Mensch direkt isst. Also nur mal, um sich den Wahnsinn auf der Zunge zergehen zu lassen, was das bedeutet. Das ist eine krasse Zahl.
Absurder wird es ja tatsächlich noch, wenn man betrachtet, dass wir aus tierischen Produkten viel weniger Kalorien im Umkehrschluss dann rausziehen. Also es sind ungefähr 18% der Kalorien für die tierischen Produkte. Also wir haben einen riesen Anteil der Ackerfläche, die wir für die tierischen Produkte benötigen. Am Ende aber nur total wenig Kalorien, die wir am Ende daraus ziehen. Wohingegen es bei den pflanzlichen Lebensmitteln genau andersrum ist. Also auch hier ist es eigentlich total absurd, wenn man sieht, dass wir so viel Fläche benötigen, aber am Ende total wenig draus ziehen. Also 100 Kalorien der pflanzlichen Lebensmittel, die die Tiere dann zu essen bekommen und nicht wir Menschen, da bleiben am Ende dann ungefähr 15 bis 20 Kalorien für das Fleisch übrig. Also die essen 100 Kalorien pflanzliche Lebensmittel, aber am Ende sind es 20% Fleisch, die wir dann davon konsumieren, obwohl wir direkt die 100 Kalorien pflanzliche Lebensmittel ja essen könnten.
Über den Umweg verlieren wir dann quasi eine Menge. Und was würdest du jetzt den Fleischprotein-Befürwortern entgegnen, die sagen, ja, es gibt ja auch viel in der Sportbubble, in der Bodybuilding- oder Muskelaufbau-Bubble, die nach wie vor auf ihr Protein aus Fleisch schwören. Könnte man das auch guten Gewissens pflanzlich ergänzen oder werden wir dann alle dünn, schmächtig und schwach?
Also ich glaube, es gibt auch genug Gegenbeispiele schon. Selbst ich bin ja auch viel sportlich unterwegs, viel am Bouldern. Und da hat es mir jetzt bisher gar nicht geschadet, eher im Gegenteil. Das heißt, ja, auch da wieder ganz klar der Fokus auf eine vollwertig pflanzliche Ernährung, wo wir eben die volle Power rausholen können. Und eben auch Proteine, da weise ich immer gern auf die Lebensmittelgruppe der Hülsenfrüchte hin, die viele ja eher nicht so auf dem Schirm haben, wo wir bei der pflanzlichen Ernährung eben eine Menge Proteine rausholen können. Die sind nochmal anders verfügbar als bei dem Fleisch. Deshalb plädieren ja manche dann doch eher wieder auf das Fleisch. Ich schaue dann wieder ganzheitlich drauf und sage, hey, auf der anderen Seite ist es eben auch im Umkehrschluss viel, viel besser für unsere Gesundheit, wenn wir auf die tierischen Proteine verzichten, weil da ja eben leider auch einige Nachteile mit verbunden sind für unsere Gesundheit und gleichzeitig der Tierwohlaspekt natürlich auch eine riesige Rolle spielt. Also unterm Strich, wenn man jetzt nicht nur sagt, ich möchte ja aber einen dicken Bizeps haben, ist es dann bei der pflanzlichen Ernährung im Gesamtpaket einfach eine bewusstere, gesündere Entscheidung.
Wenn du jetzt bei dir, du bist im Norden, wo lebst du genau, Maxine? In Berlin, ne?
Derzeit in Hannover. Berlin und Hamburg war ich auch schon.
Okay. In Hannover. Du hast einen Supermarkt wahrscheinlich um die Ecke, einer der typischen Supermärkte. Kann man da bewusst in deinem Sinne mit Nachhaltigkeit eigentlich einkaufen?
Kommt drauf an, wie man das bewusst natürlich am Ende auch für sich definiert. Für einen Einstieg, klar, also ich würde jetzt nie sagen, wieder hier diesen Perfektionismus erreichen zu wollen und die 100%, die gibt es ja sowieso nicht. Da ist mein Fokus eben auch ganz klar darauf, dieses Bewusstsein zu haben. Und wenn ich nun mal im Supermarkt gewohnt bin, einzukaufen, auch da gibt es ja Möglichkeiten, pflanzlich sowieso einzukaufen. Nachhaltigkeitsaspekt ist es wahrscheinlich an einigen Stellen ein bisschen schwieriger, was regionale Lebensmittel anbelangt, auch was die Verpackung anbelangt, weil es ja leider gerade in den normalen Supermärkten so ist, dass insbesondere die Bio-Lebensmittel dann in Plastik verpackt sind und eben nicht lose einzukaufen sind. Und dennoch, durch die biologischen Lebensmittel haben wir ja auch einen großen Impact im Sinne von keine Pestizide, keine chemischen Düngemittel, die zum Einsatz kamen, die eben nicht nur der Umwelt schaden, sondern auch natürlich direkt den ErntehelferInnen, die diesen Substanzen ausgesetzt sind. Also da schon mal kleines Plädoyer für die biologischen Lebensmittel, die dann eben, wie gesagt, im Supermarkt leider meist verpackt sind. Plastikfolie wissen wir ja auch nicht so geil. Deswegen ist es manchmal so ein Abwägen, ne? Und zeigt auch wieder ganz klar, so die perfekte Entscheidung gibt es nicht, weil viele verlieren sich dann auch so ein bisschen in diesen Fragestellungen. Huch, nehme ich jetzt eben diese konventionelle Gurke, die nicht verpackt ist, oder nehme ich die in Plastikfolie eingeschweißte biologische Gurke? Und ja, dann sind viele dann schnell überfordert, und deshalb sage ich auch da, Leichtigkeit reinbringen, nicht unnötig verkomplizieren. Und ja, wenn man einige Kriterien so ein bisschen verfolgt, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine Menge gut gemacht, so für sich und die Gesundheit und die des
Planeten. Finde ich gut, dass du den Punkt ansprichst, weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn man sich anfängt, mit den Thematiken zu beschäftigen, dass du so viele Informationsquellen hast, dass du am Ende so verwirrt bist, dass du sagst, okay, ich mache jetzt alles so, wie ich es immer gemacht habe, weil ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Aber helfen wir doch mal den Leuten, die anfangen möchten. Hast du so konkrete Verhaltens- oder Kauftipps in Bezug auf Lebensmittel, wo du sagst, ey, es muss ja auch schmecken am Ende, es muss irgendwie den Geldbeutel fitten, das ist ja auch so eine Sache, dass man so, ja, okay, das biologisch und das ist alles ja nur für Gutverdiener, das können sich ja die Menschen gar nicht leisten und so weiter. Hast du da konkrete Einstiegstipps, so die goldenen 5 Maxine-Tipps oder sowas?
Da habe ich gleich 2 Gedanken zu oder 2 Zugänge. Zum einen Thema Bewusstsein, was für mich ja definitiv im Fokus steht. Es geht hier auch ganz klar darum, sich erstmal bewusst zu machen, was ist mir wichtig und wo möchte ich meinen Fokus drauf legen? Weil bei mir war es auch so, als ich noch studiert habe, da ist natürlich der Geldbeutel nicht so krass gefüllt. Ja. Trotzdem war für mich das Thema Ernährung einfach so extrem wichtig, weil ich mir bewusst gemacht habe, hey, das ist gut für meine Gesundheit, das ist gut für die Umwelt, was am Ende natürlich auch wieder gut für mich ist. Also das hat so einen krassen Einfluss und das ist mir einfach wichtig. Und deshalb gucke ich, dass ich da eben auch mir entsprechend das leisten kann im Rahmen der Möglichkeiten, was mir gut tut, und habe da eben auch schon biologisch eingekauft. Also was ich damit sagen möchte, ist auch für sich erstmal klar zu werden, welche Werte sind mir wichtig. Ist es mir wichtig, eine gesunde Ernährung oder eben einfach gesund zu leben? Ist mir ein gesunder Planet wichtig? Ist mir das Tierwohl wichtig? Klar, der Genuss ist mir auch wichtig. Also erstmal da abzuwägen und wirklich sich diese Frage zu stellen und auf Grundlage dieser Entscheidung, die man da, oder diesen Werteabgleich, den man vollzogen hat, auch seine Entscheidungen treffen zu können und bewusst zu entscheiden. Das vielleicht erstmal so als Hintergrund. Und dann auch da, wenn man jetzt eben überfordert ist am Anfang oder gar nicht weiß, wie man jetzt die Lebensmittel auswählt, da vielleicht auch ein kleines Plädoyer von mir, nämlich ich finde Verbote total doof, wenn es um die Ernährung geht, weil man ist ja dann so, ach, das sollte ich jetzt nicht essen und das darf ich auch nicht essen und das darf ich nicht auswählen. sondern ich finde es eben viel cooler zu wissen, wo darf ich großzügig zugreifen, wenn es mir um die Gesundheit und um die Nachhaltigkeit geht. Und anstatt jetzt immer gesagt zu bekommen, dass darauf sollst du verzichten, dann eben zu wissen, wo greife ich zu großzügig zu. Und da habe ich tatsächlich 5, wolltest du wissen, ne?
Ja, wenn es geht.
5 Lebensmittelgruppen, an denen man sich orientieren kann, die zum einen eben das erleichtern, wie man die Lebensmittel auswählt, zum anderen auch den Geldbeutel schonen. Du wirst gleich wissen, warum. Und zwar sind es die 5 Lebensmittelgruppen, wo man den Fokus drauflegen darf, auch wenn man sich jetzt Studien anschaut, um das vielleicht nochmal einzuwerfen, die Global Burden of Disease Study, eine weltweit umfassende epidemiologische Studie, die auch herausgefiltert hat, dass jeder 5. Todesfall auf eine ungesunde Ernährungsweise zurückzuführen ist. Und anhand dieser Studie sieht man eben, wovon wird zu wenig gegessen, was führt letztendlich dazu, dass es einem nicht gut geht oder letztendlich, dass es zum Tod führt. Und dann, wenn man das Ganze umkehrt, weiß man, wo darf ich ganz viel von essen oder wo, wenn es mir um die Gesundheit geht. Und das sind die folgenden 5 Lebensmittelgruppen. Das sind Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen und Hülsenfrüchte. Und du siehst schon, das sind alles Lebensmittel, die du kennst, oder? Das ist jetzt kein Hokuspokus, kein Schnickschnack, den ich da kaufe. Und vor allem, es sind naturbelassene Produkte. Das heißt, ich gehe jetzt meinetwegen in den normalen Supermarkt, vielleicht doch auch auf den Wochenmarkt oder in den Bioladen oder Hofladen. Und ich weiß, wo das liegt. Ich muss jetzt nicht in den Regalen suchen. Ich muss keine Zutatenlisten studieren, weil das sind einfach alles naturbelassene Produkte. So, also. Und insofern ist das schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, der eben auch den Geldbeutel schont, weil die hochverarbeiteten Produkte sind ja meist die, die sehr kostspielig sind. Genauso wie ja tatsächlich auch die Milchprodukte und die anderen tierischen Produkte. Die sind ja meist auch kostspieliger. Insofern sind das schon mal die 5 Lebensmittelgruppen, an denen man sich orientieren kann. Und wenn die Ernährung pflanzenbetont ausgerichtet ist, spart man da auch definitiv eine Menge. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwo mal gekocht habe oder Workshops gegeben habe, wo wir auch gekocht haben, dass viele sehr erstaunt waren, als sie am Ende erfahren haben, wie viel wir für dieses Menü bezahlt haben. Also auch da kann man so ein bisschen mit dem Vorurteil aus dem Weg räumen, dass das total teuer ist. Da es bedarf natürlich auch eines Gefühls wieder, wie viel brauche ich, weil häufig natürlich auch viel weggeworfen wird. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Essen in den Müll geworfen habe, auch weil es mir in der Seele wehtut. Aber ja, auch da so ein Gefühl für zu bekommen, dass dann eben nicht so viel weggeworfen wird, was am Ende ja auch das Geld ist.
Ja, also ein schlauerer Einkaufsvorgang, was die Menge angeht, ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Also wir werfen auch extrem wenig Lebensmittel weg, es sei denn, es geht wirklich mal was im Kühlschrank vergessen, weil es in die hinterste Reihe gerutscht ist oder so. Aber das kommt wirklich extrem selten vor. Auch einfach, weil da bin ich aber auch zu geizig. Ne? Ich denke mir, ey, das ist bezahlt, das wirfst du doch nicht weg. Also wirklich, also da kommt dann auch der Geiz in mir. Zudem das schlechte Gefühl, Lebensmittel wegzuwerfen, ist einfach ein furchtbarer Vorgang. Also und bei Fleisch, wenn ich so drüber nachdenke, früher, wenn dann Fleisch schlecht wird oder sowas, wenn du dann noch darüber nachdenkst, dass dafür so ein Tier gestorben ist, durch einen Leidensweg durchgegangen ist, dann ist es transportiert worden, dann ist es verarbeitet worden, dann kaufst du es, dann landet es im Kühlschrank, dann geht es vergessen und dann wirfst du es weg für nichts. Das ist schon echt eine krasse Geschichte. Ich finde es interessant, dass deine Liebe zu dem Thema tatsächlich durch den ökologischen Aspekt bei dir der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe schon gesagt, verrückte Naturliebhaberin. Was macht die Natur mit dir persönlich? Warum liebst du die Natur so?
Ich würde sagen, es ist gar nicht so direkt durch einen beschreibbaren Grund erfassbar, als vielmehr das Gefühl, was es in mir auslöst, wenn ich in der Natur bin. Also einfach dieser Bezug, diese Verbindung, die ich dann spüre, wenn ich in der Natur bin. Und man merkt ja auch automatisch, was es mit einem macht. Also ich fühle mich dann immer total energiegeladen, gleichzeitig sehr tiefenentspannt, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Und ja, ich könnte es mir gar nicht ohne vorstellen. Deswegen ist es auch so gewesen, dass ich dann irgendwann in den Großstädten dieses Gefühl der Reizüberflutung bekomme und einfach diese Auszeiten in der Natur auch tatsächlich brauche.
Und dein Ansatz ist, wir holen uns mehr Natur auf den Teller. Wir haben vorhin schon über Preise gesprochen. Also schlauer kalkulieren, auf Mengen gucken. Aber klar, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und ich habe eine konventionelle Paprika in der Hand und eine Bio-Paprika, das ist schon teilweise ein enormer Preisunterschied. Welche Vorteile siehst du konkret in der Bio-Paprika?
Erstmal da auch als kleiner Tipp schon direkt, wenn wir saisonale Lebensmittel bevorzugen, ist der Preisunterschied meist dann auch gar nicht mehr so riesig, auch wenn er natürlich da ist, definitiv. Bloß was natürlich leider nicht mit berechnet wird, sind die Kosten, die am Ende zulasten der Natur gehen, wenn es eben keine biologischen Lebensmittel sind. Die sind natürlich nicht einberechnet, weil wir die Umwelt ganz klar natürlich der Umwelt mehr schaden, wenn es eben mit Pestiziden oder chemischen Düngemitteln belastet worden ist. Und insofern sehe ich da nicht nur einen Vorteil für die Natur, ich hatte es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass Böden dann ja auch einfach nicht mehr nutzbar sind, wenn wir sie so belasten. Und am Ende fällt es natürlich auch auf uns zurück. Wir bekommen es ja jetzt schon zu spüren, die Auswirkungen des Klimawandels. Und das geschieht natürlich auch durch diese Ausnutzung oder Zerstörung der Natur und letztendlich unserer eigenen Lebensgrundlage. Insofern ist es mit Weitblick, jetzt wieder zurückgebrochen auf die biologischen Lebensmittel, einfach auch hier die gesündere Entscheidung. Und weil ich ja schon angedeutet habe, dass es ja auch was mit Werten zu tun hat, ist es hier eben der Wert der Gesundheit wieder, der im Fokus steht, wo ich sage, hey, dann zahle ich ein bisschen mehr, weiß aber, dass es am Ende letztendlich für meine Gesundheit und die des Planeten zugutekommt.
Also nicht nur sehen, das kostet jetzt 30 Cent mehr, sondern auch den Mehrwert, den ich mir indirekt damit in den Einkaufswagen lege, dafür ein Gespür zu bekommen, über den reinen Preisvergleich hinaus. Weil das ist ja das, also so bin ich früher auch erzogen worden oder aufgewachsen. Ne? Man hat zwei Produkte, die erscheinen einem gleich gut. Das kostet 50 Pfennige früher weniger als das. Also nehme ich das, ist doch klar. Ne? Ich bin ja nicht blöd, ich will ja Geld sparen. Aber das ist halt eine sehr eindimensionale Art und Weise, die Dinge wahrzunehmen. Und da gehört halt aber auch die Beschäftigung mit all diesen Themen. Und das ist anstrengend, weil das bringt einem irgendwie keiner bei, sondern die Werbung sagt, hier 30% reduziert, 50% hier, jetzt zugreifen, 2 für 1 und zack und zack und zack. Das ist ja eigentlich die Information, die man mitbekommt und vor die man sich selbst schützen muss. Ich habe in meiner Gesundheitsbubble auch immer mal, wo wir nochmal beim Thema konventioneller versus biologischer Anbau und vielleicht da auch im Blick auf, sagen wir mal, Gemüse, neben der Belastung durch Pestizide oder Übersäuerung der Böden durch Düngemittel, wenn ich das jetzt richtig formuliert habe, höre ich oder lese ich auch immer mal wieder die Stimmen, die sagen, dass in diesen hochgezüchteten, auf Optik gezüchteten Gemüsen, Lebensmitteln heute viel weniger Nährstoffe drinstecken, als es früher mal der Fall war. Das wäre Frage Nummer 1. Kannst du dazu irgendwas sagen? Und Frage Nummer 2 wäre, gibt es da einen Unterschied bei biologischem Anbau und konventionellem Anbau, dass man sagen könnte, okay, biologischer Anbau hat auch einen Impact auf die enthaltenen Nährstoffe im Gemüse?
So im Detail habe ich da jetzt leider keine Informationen zu. Bloß ist es auch klar, dass wir natürlich, wie du das schon ansprichst, mit der Überzüchtung, wir kennen es ja auch bei den Tieren, dass das natürlich im Umkehrschluss auch wieder einen negativen Impact in dem Sinne hat. Und wo man vielleicht nochmal direkter diesen Unterschied für die Nährstoffe klar machen kann, ist tatsächlich auch wieder das Stichwort regional und saisonal. Weil wenn ein Lebensmittel einen weiten Anfahrtsweg oder Flugweg tatsächlich hat, gehen einfach dabei ja natürlich schon Nährstoffe verloren, wenn das Gemüse geerntet worden ist oder Obst und dann erstmal nach Deutschland transportiert wird. Da passiert natürlich schon eine Menge. Und wir kennen es ja auch selbst, dass es einfach geschmackvoller ist, wenn es aus der Saison kommt, wenn es hier reifen konnte. Und ja, ich glaube, so eine Tomate aus dem Supermarkt oder auch tatsächlich, habe ich teilweise auch bei Bioläden, dass man wirklich bei Tomaten gar nicht mehr diesen krassen Tomatengeschmack hat.
Schmeckt nach nichts.
Einfach. Genau, so nach Wasser einfach. Mhm. Und ja, insofern ist da, glaube ich, wie gesagt, regional, saisonal der Fokus, wenn man jetzt auch auf jeden Fall den vollen Geschmack und die Nährstoffe entsprechend herausziehen möchte.
Aber das würde bedeuten, dass du jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt Mitte Oktober, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, vielleicht noch im Laufe des Oktobers oder irgendwann im November, das wäre dann so die Zeit, wo du zum Beispiel jetzt keinen Erdbeerkuchen backen würdest, richtig?
Ja, eher nicht tatsächlich.
Eher nicht.
Wobei, was würdest du für einen Kuchen? Jetzt wäre wahrscheinlich schon die Apfelkuchenzeit ist, ne? Ja, ja, oder mit Kürbis kann man ja auch backen, tatsächlich sehr schön. Mhm. Da würde ich auch gerne noch darauf hinweisen, dass auch hier wieder der ganzheitliche Blick hilfreich ist tatsächlich, weil ohne jetzt auch hier wieder so einen Ökoperfektionismus oder so hervorzuholen, weil wie gesagt, darum geht's mir überhaupt gar nicht, sondern diesen ganzheitlichen Blick. Denn auch ich esse beispielsweise dann überregionale Produkte zum Teil. Auch wenn man dann sagt, hey, aber ist doch jetzt nicht so cool für den Planeten oder für die Umwelt. Bloß aus gesundheitlicher Sicht sind bestimmte Lebensmittel natürlich total sinnvoll. Beispielsweise die rote Paprika, die einfach derbe viel Vitamin C enthält, gibt es leider nicht im Winter regional. Und insofern füge ich dann schon auch einige überregionale Lebensmittel mit in den Speiseplan hinein, um mich ausgewogen zu ernähren. Und das macht eben auch wieder so eindeutig klar, warum die 100% nicht funktionieren, weil diese verschiedenen Perspektiven oder Werte, die ich dann habe, sich manchmal nicht einig sind. Und da geht es dann eben darum, einen Kompromiss zu finden.
Bananen fallen mir da noch ein. Das ist auch was wir eigentlich immer haben. Bananen wachsen hier weder im Sommer noch im Winter. Zitrusfrüchte ist so ein schönes Thema. Kiwis kann man hier anbauen mittlerweile. Ich glaube, mit Zitronen und Orangen sieht es noch ein bisschen mau aus. Aber wie haben das denn ich überlege gerade laut, wo du das gerade gesagt hast. Ich meine, vor 200 Jahren die Menschen, die weiß nicht, ob da schon vor 200 Jahren waren da Bananen. Ja, doch, da waren Bananen schon bekannt. Da gab es schon Überseehandel. Aber jetzt komme ich in ein Gewässer, wo ich gar keine Ahnung davon habe. Gehen wir mal noch weiter. Gehen wir mal 500 Jahre. Da sind wir vielleicht, oder 1000 Jahre. Da sind wir vielleicht auf der sicheren Seite. Aber die Menschen damals, hatten die Nährstoffmangel, weil sie keinen Zugang zu exotischen Früchten? Also das denke ich jetzt gerade laut. Mache ich mir jetzt gerade, frage ich, also es ist keine vorbereitete Frage oder so. Aber die müssen ja irgendwie in den Regionen, wo wir hier leben, auch um die Runden gekommen sein, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du da irgendeinen Gedanken dazu hast, weil der gerade so random ist, aber das habe ich mich gerade gefragt. Die Menschheit hat ja früher auch irgendwie überlebt ohne Paprika-Container aus Mexiko oder Bananen aus Afrika oder sonst. Ging ja auch irgendwie, sonst würden wir ja jetzt hier nicht stehen.
Richtig. Soweit ich weiß, ich möchte natürlich jetzt hier nicht mit falschen Fakten um mich werfen, ja, bloß soweit ich weiß, ist es tatsächlich so, dass wir jetzt natürlich einen Zugang zu einer viel ausgewogeneren Ernährung haben, die tatsächlich gar nicht so möglich war. Also, dass wir jetzt, und das kann man ja auch wieder als eine Luxus und als eine positive Situation sehen, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, uns sehr, sehr gesund zu ernähren und gesund zu leben mit dieser Auswahl an Lebensmitteln, die wir haben. Und trotzdem da auch wieder das Bewusstsein zu wahren, dass der Fokus schon ein wenig in Richtung regionale Lebensmittel geht, beziehungsweise, ja, da eben, wie ich vorhin andeutete, auf die überregionalen dann zurückzugreifen, wenn es im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung dann ein Zugewinn ist.
Supermarktsituation, konventioneller Apfel aus der Nähe von Hannover angebaut versus Bio-Apfel aus Neuseeland. Wo greifst du zu?
Das ist auch eine Frage tatsächlich der Jahreszeit. Denn wenn der Apfel hier aus der Region kommt, aber aus dem Kühlhaus, weil einfach gerade die Äpfel gelagert werden und nicht gerade wachsen und geerntet werden können, kann er tatsächlich eine schlechtere Umweltbilanz haben als der Bio-Apfel aus Neuseeland. Und das zeigt wieder so klar, okay, es ist manchmal gar nicht so einfach und zeigt auch wieder ganz klar, da wieder den Druck rauszunehmen, dass man überall eine perfekte Entscheidung treffen muss.
Also man darf in Fettnäpfchen treten. Das ist so ein typisches Beispiel. Ich habe das tatsächlich nicht unbewusst gewähltes Beispiel, weil als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, wie kann das denn sein? Ja, aber klar, wenn du außerhalb der Saison bist und die ganzen Kühlhaltungsenergien mit da reinrechnest, dann wird die Umweltbilanz des regionalen Produkts plötzlich schlechter als das überregionale oder vom anderen Ende der Welt. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und ich hatte mal man ist ja auch einfach dumm. Also bis man dann aufhört, dumm zu sein. Aber ich hatte so ein kleines Erweckungserlebnis in einem Tante-Emma-Laden mitten in der Eifel. Wir waren da bei einer Audioproduktion und ich habe gesagt, komm, ich fahre hier schnell noch ins Dorf, mitten in der Eifel und hol da noch ein bisschen Knabberzeug für die Crew und war in Eile, ne? Da greifst du einfach zu und so weiter. Äpfel, ja, geil, was Gesundes. Und dann später gucke ich da drauf und dann waren es tatsächlich Äpfel aus Neuseeland. Warum ist das jetzt so besonders? Weil ich nie damit gerechnet hätte, dass ich in einem Tante-Emma-Laden, ein Laden, der nicht viel größer ist als das Homeoffice, in dem ich gerade stehe, Äpfel aus Neuseeland liegen. Ich habe das überhaupt nicht glauben können. Ich hätte jetzt in meiner Naivität, und gerade weil das so ländlich war und so dörflich, hätte ich in meiner Naivität gedacht, vielleicht nicht gerade, dass es die Äpfel von der Frau, von dem Laden aus dem Garten sind, aber doch mit Sicherheit irgendwo aus dem landwirtschaftlichen Betrieb da in der Nähe. Nein, es waren Äpfel aus Neuseeland. Das war so, also der Moment der Erkenntnis, der war so krass bei mir, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, dass du hier, also am Ende der Welt sozusagen, in Anführungszeichen, lieb gemeint, eine schöne Gegend, ganz toll zum Wandern, dass du da Äpfel aus Neuseeland findest, finde ich total krass. Aber wie du so schön gesagt hast, den Druck rausnehmen, wir machen alle Fehler, wir machen alles nicht hundertprozentig richtig. Und es lohnt sich aber, glaube ich, trotzdem, sich Schritt für Schritt vielleicht von alten Denkstrukturen zu verabschieden, neue Denkstrukturen zumindest auszuprobieren. Und was mir zum Beispiel extrem hilft, gibt es von verschiedenen Naturschutzorganisationen, kriegt man, glaube ich, beim NABU, kriegt man beim WWF, kriegt man wahrscheinlich im Unverpacktladen, saisonale und regionale Kalender haben wir via Magnet am Kühlschrank hängen. Der hilft extrem dabei, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was wird denn wann überhaupt wo angebaut und was bedeutet denn überhaupt regional und saisonal und wann kriege ich denn was? Das, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, weiß man es ja nicht, weil im Supermarkt gibt es ja immer die Erdbeeren. Du kriegst das ganze Jahr im Supermarkt die Erdbeeren und die Bananen und dann, wenn du dich nicht damit beschäftigst, denkst du, ach super, die wachsen das ganze Jahr hier. Klasse. Ist aber leider nicht so.
Ja, und bei Bioläden hat man es ja tatsächlich auch häufig so, ich weiß nicht, ob es in einigen Supermärkten auch der Fall ist, dass es auch ein Label dann dran hat, also dass dann dort steht, regional. Und dann weiß man zumindest, ist es aus der Region, saisonal, ist dann ja auch noch nicht ganz sicher, weil kann ja auch aus dem Gewächshaus oder so kommen. Aber man weiß schon mal regional, auf dem Wochenmarkt kann man es natürlich erfragen. Und ich finde es also eigentlich auch immer ein schönes Erlebnis, auf so einen Wochenmarkt zu gehen. Und da kann man natürlich auch direkt mit den ErzeugerInnen sprechen. Also vielleicht mal als kleiner Ausflug für neue Erfahrungswerte auch schön.
Und in Kommunikation gehen und mit den Leuten sprechen und ruhig auch dumme Fragen stellen, ne? Weil wir wissen ja, es gibt keine dummen Fragen. Und in dem Moment, wo ich die Neuseeland-Äpfel von der Eifel, da habe ich mich ein bisschen dumm gefühlt, ehrlich gesagt. Aber das geht vorbei. Und danach, das Learning war, guck immer mal drauf, wo das Zeug herkommt. Also nimm die Verpackung oder wenn es unverpackt ist, kann man fragen. Aber wenn es verpackt ist, steht es ja drauf, wo kommt's her. Und da steht dann Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande oder Südamerika oder was auch immer. Und das gibt ja schon ein ganz gutes Indiz dahin. Maxine, du kochst ja auch sehr gerne. Du bist Köchin. Ich habe dich im Rahmen eines Seminars von unserem lieben gemeinsamen Freund und Speaker-Kollegen Leander Greidemann ja auch schon persönlich kennenlernen dürfen und dein Essen essen dürfen, was ein tolles Erlebnis war. Hast du vielleicht am Ende ein paar kleine Handgriffe, ein paar gute Kochtipps für zu Hause, wenn ich jetzt anfange, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen? Weil es soll ja auch schmecken am Ende und es soll Spaß machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du da aus deiner Erfahrung, aus deinen Anfängen vielleicht, was du sagst, okay, das könnte man vielleicht schlauer machen, das würde ich gerne mitgeben. Oder das ist ein Evergreen, das gehört immer ins Regal, damit schmeckt es auf jeden Fall.
Also vielleicht auch nochmal direkt, Genuss steht für mich auf jeden Fall im Fokus. Also das ist super wichtig, dafür esse ich einfach viel zu gern. Und es macht mir einfach riesige Freude und es ist umso schöner, das mit anderen Menschen teilen zu können. Deshalb, wie gesagt, Genuss ist super wichtig. Ich würde jetzt auch nichts essen, nur weil es gesund ist, aber nicht schmeckt. Also die Komponente gehört definitiv beim Essen rein, das ist klar. Und als Zugang, bei mir war es ja tatsächlich so, deshalb da die direkte Ermutigung, Mut zu haben, auszuprobieren. Einfach, das war bei mir am Anfang auch so, ich konnte tatsächlich am Anfang nicht sonderlich gut kochen. Und dadurch, dass ich mich da so große Leidenschaft darin entdeckt habe, durchs Ausprobieren, ist das dann immer mehr gewachsen, also dranbleiben und auch gar nicht irgendwie Rezepte, die 1000 Zutaten haben, sich vornehmen und dann 3 Stunden kochen, muss gar nicht sein. Es sind manchmal echt die einfachen Dinge. Und da habe ich so eine kleine Brücke, die ganz gut dabei hilft, auf jeden Fall auch ein ausgewogenes Gericht zu kreieren. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte ein bisschen pflanzenbetonter unterwegs sein oder auch rein pflanzlich kochen, dass man so einen Anhaltspunkt auch hat, dass es ausgewogen ist und gleichzeitig auch für Genuss sorgt. Und da kann man wieder die Lebensmittelgruppen zur Hilfe nehmen. Und wenn man jetzt ein Hauptgericht kreiert, dass man ein Vollkorngetreide sich aussucht, sei es jetzt irgendwie Vollkornpasta, ob es jetzt aber auch Getreide sind wie Hirse oder Vollkorn-Couscous, da wählt man eins für sich aus. Dann als nächste Komponente Hülsenfrüchte, ob es jetzt Linsen sind, Bohnen, Kichererbsen, was man einfach gerne mag. Und als dritte Komponente dann Gemüse. Da auch natürlich in der ganzen Palette kann man zugreifen, verschiedene Farben wählen. Also auch das ist immer ein guter Tipp, bunt zu kochen. Sieht nicht nur schön aus, sondern hat auch meist viele Nährstoffe dann in sich. Und wenn man diese 3 Komponenten ausgewählt hat, die kann man ja auch ganz bunt mixen. Das heißt, man hat da auch immer schon direkt eine Riesenvariation, die man kreiert. Und der Clou ist natürlich dann am Ende auch eine Soße oder eher gesagt ein Dressing, was man dann drüber gibt. Das ist, glaube ich, das, wo man mit der Zeit ein Feingefühl für bekommt, wenn man ausprobiert. Guter Tipp ist meist, wo wir vorhin über Zitrusfrüchte sprachen, auch irgendwie immer ein bisschen Säure rüberzubringen. Also Zitrone, Limette mag ich auch super gern. Sojasauce, super. Auch hier natürlich im Hinblick auf die Gesundheit ein bisschen reduzierter mit umgehen. Hat aber natürlich diesen Umami-Geschmack und was Salziges. Wer es scharf mag, bringt noch ein bisschen Chili mit rein. Und dann hat man eigentlich mit Sojasauce, Zitrone, schon mal was ganz Simples, was man drüber geben kann. Ich finde es immer noch super, entweder zum Beispiel mit Tahin zu mischen, also Sesammus. Dann hat man auch die Nüsse direkt reingebracht oder die Samen. Oder Erdnussmus, also man kann das eben mit einem Nussmus auch mischen. Das ist auch immer ganz geil. Und ich bin ja auch ein Fan von Knoblauch. Den frisch reinzugeben in die Soße, auch immer geil. Und das macht das Gericht auch schon spannend, wenn man eben da einen Dressing noch rüberbringt und vielleicht noch ein paar geröstete Nüsse oder Saaten. Das ist eben dann nicht nur für das Ausgewogene interessant, sondern auch kulinarisch gesehen, weil wir einfach verschiedene Konsistenzen und Geschmacksrichtungen durch das Dressing, durch die gerösteten Samen zusammenbringen. Und das ist vielleicht auch eine kleine Brücke, die immer ganz gut hilft, unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Konsistenzen zu mischen. Man kann ja auch Gemüse sowohl in gedünsteter Form als auch in roh zusammen mit in das Gericht geben. Auch hier wieder einen interessanten Effekt, den man schafft, kulinarisch gesehen. Und dadurch hat man eine gute Vielfältigkeit. Und Stichwort Zeit, weil viele dann ja sagen, oha, ist doch super aufwendig, ich habe gar keine Zeit dazu. Und da würde ich erstmal wieder sagen, okay, Bewusstsein schaffen. Ich nehme mir die Zeit für mich, dass ich tue mir damit etwas Gutes, wenn ich mich jetzt hinstelle und mir etwas koche. Und gleichzeitig verstehe ich auch im Berufsalltag, dass da nicht immer wirklich die Zeit da ist. Und insofern da vielleicht noch als kleiner Tipp, es lässt sich natürlich auch was vorkochen. Man kann die Hülsenfrüchte oder auch die Vollkorngetreide, die jetzt vielleicht eine längere Kochzeit haben, wie beispielsweise Vollkornreis, braucht natürlich auch ein bisschen länger. Genauso wie einige Hülsenfrüchte, gerade wenn ich sie jetzt neben nicht fertig gekocht im Glas kaufe, was ich auch häufiger im Schrank stehen habe, wenn es mal schnell gehen muss. Wenn ich es jetzt ganz frisch kochen möchte, kann ich mir einen Tag in der Woche nehmen, kochen riesige Menge einfach an Bohnen oder eben die Linsen. Und dann kann ich das fertig gekocht einfach lagern im Kühlschrank. Oder ich friere mir tatsächlich portionsweise auch was ein. Aber ein paar Tage kann man es auf jeden Fall im Kühlschrank lagern. Und dann kann man sich wirklich für die Bowl, die man sich dann macht, einfach aus dem Kühlschrank bedienen. Okay, Hülsenfrüchte sind fertig, der Reis ist hier auch fertig gekocht. Dann mache ich es vielleicht nur noch warm. Oder wenn ich es kalt mag, esse ich es kalt. Schnippel mir ein bisschen Gemüse dazu. Dressing ist ja auch fix gemacht und kipp das rüber. Fertig ist das Gericht.
Das klingt fantastisch. Und da war natürlich auch nochmal ein schöner Gedanke dabei, wenn wir vom Fleisch ablassen, die Haltbarkeit der Lebensmittel. Ne? Das Gemüse kannst du einfach im Kühlschrank, oder wenn ich weiß, am nächsten Tag esse ich es, lasse ich es auch über Nacht draußen stehen, weil es macht einfach nichts damit. Du hast diese ganze Haltbarkeitsproblematik von Fleisch nicht mehr, es stinkt nichts mehr. Du hast dieses Ding mit Geflügelfleisch, wo du dann spezielle Brettchen oder spezielle Messer wegen der bakteriellen Belastung, was da alles mit dranhängt. Es ist eigentlich eklig, je öfter man drüber nachdenkt, desto ekliger wird's. Diese ganze Problematik fällt einfach weg, wenn wir uns mit frischem Gemüse auseinandersetzen. Und du hast mich jetzt so motiviert, ich bin kein großer Koch. Ich habe das Glück, dass meine Frau fantastisch kocht, vegan kocht und ich liebe ihr Essen. Also eins, zwei Sachen kann ich ganz gut und bin jetzt motiviert, mir heute mal wieder schönen Vollkornspaghetti mit Bolognese, also Sinnkarne natürlich zu machen und zwar auf Basis von roten Linsen. Roten Linsen mit in die Soße rein. Es gibt eine schöne cremige Konsistenz. Noch ein bisschen Nudelwasser mit dazu, damit sich das Ganze dann schön vercremt sozusagen. Und das mit frischen Paprika und Zwiebeln und Knoblauch und vielleicht ein paar Auberginen anrösten vorher in der Pfanne, die mit rein. Und vielleicht ein paar Oliven und vielleicht ein paar Champignons, je nachdem, was dann am Kühlschrank dran ist. Weil das ist so eins meiner Tipps. Das kannst du eigentlich immer machen, Vollkornnudeln. Und was ist denn gerade da im Kühlschrank? Wenn du das auf Basis von Tomaten und Linsen, dann kannst du den ganzen Rest, der da ist, mit rein oder nicht rein. Es wird auf jeden Fall geil schmecken.
Schönes Plädoyer fürs Freestyle-Kochen, finde ich super.
Das ist ja übrigens, Freestyle-Kochen ist ja so eine Disziplin, die du gerne machst. Das können wir vielleicht Freestyle-Kochen. Was genau ist das denn, Maxine? Freestyle-Kochen, schönes Wort.
Ne, oder?
Ja, total.
Eigentlich nur der Hinweis darauf, intuitiv zu kochen. Also klar, auch da kommt das vielleicht mit der Zeit und es spricht aber auch so ein bisschen darauf an, dieses Mut zu haben, auszuprobieren. Wirklich einfach Kühlschrank auf, gucken, was habe ich da und loszulegen. Und wenn es dann halt mal nicht so geil schmeckt, schmeckt es vielleicht beim nächsten Mal richtig gut. Also da auch wirklich zu probieren. Bei mir ist es tatsächlich so, deswegen sage ich auch immer, Kochen ist für mich wie eine Meditation. Ich bin dann voll bei mir, ich vergesse Zeit und Raum und ich nehme mir wirklich die Sachen aus dem Kühlschrank, leg sie hin, lass sie auf mich wirken und gucke dann, worauf habe ich jetzt Lust und was spricht mich gerade an, und dann passiert tatsächlich das eigentlich im Kochprozess. Deswegen ist es manchmal für mich schwer, vorher zu planen oder Rezepte zu schreiben, sowieso gar nicht, weil jedes Gericht ist immer anders bei mir. Bei mir passiert es wirklich in dem Moment, wenn ich koche. Das ist dann wie so kleine Eingebungen, die ich kriege. So, jetzt noch das dazu und dann das noch spontan dazu. Also es passiert wirklich in dem Prozess, das Gericht, was ich dann kreiere. Und insofern ist da daraus der Begriff Freestyle-Kochen entstanden. Oder der es einfach am besten beschreibt, die Art, wie ich koche.
Ist auf jeden Fall ein schöner, kreativer Prozess. Und aus meiner eigenen Erfahrung, also gerade als wir angefangen haben, vegan zu kochen, und ich habe mich am Anfang auch noch ein bisschen mehr ausprobiert. Mittlerweile ruhe ich mich da eher auf den Fähigkeiten meiner lieben Frau aus, die halt fantastisch kocht. Das bringt dann halt die Gemütlichkeit mit sich. Aber am Anfang habe ich da noch ein bisschen mehr ausprobiert. Und ich erinnere mich, dass ich waren Freunde von uns zu Gast, für die ich an dem Abend gekocht habe. Und ich habe so eine Art Pilzkuchen gemacht aus zwei, allerdings relativ streng nach Konzept, also nichts Freestyle. Und habe mich total auf den Abend gefreut, weil die sind auch Fleischesser, Omnivore, und die wollte ich jetzt überzeugen, wie geil veganes Essen schmeckt. Und ich muss wirklich sagen, es hat überhaupt nicht geschmeckt. Es war mega trocken, es war geschmacklos, ich habe nachgewürzt, es hat alles nichts gebracht. Alle haben total vor, ja doch, ist schon okay und so. Und ich sage, Leute, ganz ehrlich, es schmeckt scheiße, es ist nichts geworden, es tut mir leid. Aber die sind wiedergekommen. Wir haben es dann beim zweiten Mal probiert und da war es, ich weiß nicht, ich habe was anderes gekocht und da haben sie gesagt, das war wirklich super. Und das war auch super, das muss ich auch selbst sagen, das war super, aber beim ersten Mal war es scheiße. Aber die Basis ist, die Freunde kommen wieder. Also es wird nicht so sein, dass man es einmal vergeigt und dann ist man plötzlich alleine auf dem Planeten. So ist es nicht. Also Mut zur Lücke, sag ich mal.
Toll. Und wie gesagt, Mut auszuprobieren. Und das ist eben auch immer so mein Ansatz, andere zu befähigen, es selbst zu probieren und selbst auf sich zu hören, was tut mir gut, in sich reinzuhorchen. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt des Ganzen, die Achtsamkeit beim Essen, bei der Ernährung zu gucken, was tut mir gut und sich da etwas Gutes zu tun und eben auch nicht so dieses stringente nach Rezepte kochen, Teelöffel genau, das muss nicht alles exakt stimmen. Und klar kann man sich das auch als Anreize nehmen oder als Inspiration. Ich gucke auch immer ganz gerne noch mal rein. Bloß wenn da vielleicht die eine Zutat nicht da ist, dann nicht zu sagen, okay, jetzt koche ich das nicht, sondern dann einfach eine Alternative zu schaffen, was Neues auszuprobieren. Genau. Und vielleicht auch, wo wir vorhin drüber sprachen, wie man Gerichte interessant gestalten kann, was wir in der deutschen Küche ja tatsächlich weniger haben. Das war jetzt bei meiner letzten Koch-Action nochmal so ein Aha-Effekt für einige, dass wir wenig in Hauptgerichten etwas Süßes reinbringen, also eine süße Komponente. Und das tatsächlich super interessant ist und auch nochmal eine andere Geschmacksrichtung, nämlich das Süße, ja dann in das Gericht reinbringen. Da hatte ich beispielsweise vielleicht auch nochmal als kleine Inspiration für das Mittagessen, was man sich gleich kocht. Da hatte ich Hirse gekocht, also wie so eine, angeregt von der marokkanischen Tagine, Hirse mit dann auch schon ein paar Gewürzen, so Kurkuma ist ja eins der top super Gewürze. Immer eine Prise Pfeffer ranbringen, damit man das aktiviert.
Schwarzen, glaube ich, ne?
Genau.
Ja.
Und mit einem Lorbeerblatt noch rein und dann die Hirse gekocht. Und dann habe ich ganz einfach jetzt aus der Saison Kürbis genommen. Süßkartoffel kriegt man ja mittlerweile auch aus der Region tatsächlich. Und ein paar Kichererbsen für die Hülsenfrüchte-Komponente. Das einfach in den Ofen geschoben. Natürlich ein bisschen Knoblauch vorher rangemacht, ein bisschen Olivenöl. Und da kann man auch Gewürze, wie man beliebt. Ich habe ein bisschen Zimt dran gehabt tatsächlich. Und das dann im Ofen. Ist ja dann auch simpel, einfach in den Ofen reinschieben. Und ich habe Aprikosen dazwischen gegeben. Man kann es auch mit Datteln machen. Dann bei
das ist die süße Komponente.
Ja, die süße Komponente. Und die macht es dann echt nochmal total spannend, und am Ende einen Klecks Sojajoghurt für ein bisschen Frische oben drauf geben, wenn das Gericht fertig ist. Frische Kräuter, auch immer toll, Petersilie oder wer mag Koriander, mag ich ja sehr gern. Und fertig, genau.
Wir haben gestern Birnen im Salat gehabt. Das ist auch eine schöne süße Komponente in so eher so einem Essigdressing. Gibt ja dann einen schönen Gegensatz zueinander. Also das Experimentieren erlaubt. Liebe Maxine, vielen, vielen Dank für die Inspiration. Vielen Dank für dein Wesen, was du mitbringst zum Schutz der Umwelt, zum Ganzheitlichen. Das finde ich fantastisch. Das macht immer Spaß, dir zuzuhören. Ja, und ich freue mich schon auf das nächste Seminar, wenn wir uns wieder begegnen und wenn ich wieder Zeuge deiner Kochkunst werden darf, freue ich mich jetzt schon drauf.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Alex.
Wer dich näher erfahren möchte, beziehungsweise dein Handwerk, was du anbietest, ich werde die Webseite von dir verlinken. Instagram-Account hast du einen sehr inspirierenden. Gibt es noch irgendwo eine Anlaufstelle?
Die beiden Möglichkeiten. Es sei denn, ich gebe mal irgendwo öffentliche Vorträge, gerne da auch vorbeischauen. Ansonsten bei Instagram oder über meine Website gerne anschreiben. Freue ich mich.
Genau. Die verlinke ich in den Shownotes und dann könnt ihr die Maxine mal live erleben. Das kann ich nur empfehlen. Liebe Maxine, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir auch einen ganz fantastischen Tag.
Ebenso und guten Appetit.
Dankeschön.
Tschüss.